Es geht heute um 45 bis 1960. Ich habe hier noch ein Frühwerk von 42. Es ist insofern interessant, weil jedes Jahr, naja, alle zwei Jahre, gibt es irgendein elektronisches Spielzeug, was sagt, wir sind das erste Computerspiel ever, first computer game ever, 42. Game of NIM, das haben sie am MIT dann wiedergefunden. Also NIM ist ja, sie nehmen, haben irgendwie eine Anzahl von irgendwelchen Streichhölzern und nehmen immer 1 bis 3 weg, abwechseln. Und wer das letzte nimmt, hat gewonnen oder verloren. Also die Regeln ändern so ein bisschen nach Haus. Aber was wir hier haben, ist halt ein Computer, der NIM spielt mit Ihnen. Und wobei man 42 noch nicht so richtig von Computer sprechen kann im heutigen Sinne, aber es ist zumindest ein elektronisches Gerät, was so ein Minimum an künstlicher Intelligenz hat. A Machine for Playing the Game of NIM. 1942. Raymond Redheffer. Also das können Sie bei YouTube sehen. Mehr ist mir über dieses Spiel leider auch nicht bekannt als dieser YouTube-Film. Aber es wäre so auf der großen Suche nach, wer war eigentlich der Erste, was medienhistorisch eigentlich auch nicht so unbedingt wichtig ist, weil nicht die Einzelperson das Entscheidende ist oder das Jahr, ob es jetzt 42 oder 43 war, sondern eher die Frage, was waren eigentlich die strukturellen Rahmenbedingungen, dass sowas möglich wurde. Und das habe ich Ihnen ja letzte Woche erzählt mit George Herbert Boole oder Claude Shannon, die erstmal eine zweiwertige Logik, also der Boole die zweiwertige Logik und der Shannon, der das wiederum als Schaltkreisaufbau umgesetzt hat und dadurch und durch andere Röhrentechnik, dass es überhaupt Schaltröhren gibt und solche Techniken, dass es die gibt, das sorgt dann dafür, dass irgendjemand irgendwann auf diese Idee kommen wird, das umzusetzen. Und dann geht es natürlich um das Guinness-Buch, wer war der Erste, aber wir können feststellen, um 1940 oder Mitte der 40er Jahre entstehen richtig elektronische oder Konzepte für elektronische Spiele. So, und hier sehen Sie 1947, das ist nur ein Schaltkreis geblieben, das Cathode Ray Tube Amusement Device von einem Radartechniker. Und Radar hieß ja gerade in Kriegszeiten auch immer kriegsrelevante Technik, also zum Überwachen des Luftraums. Aber es ist auch ein Bildschirm. Radarröhren sind braunsche Röhren. Das ist interessant, Sie kennen noch braunsche Röhren, weil Sie noch Röhrenfernseher kennen, aber es gibt keine mehr. Also es gibt keine Fernseher mehr, es gibt keine Computermonitore mehr, es gibt keine Oszilloskope mehr, in denen sowas produziert wird. Es gibt noch alte, die sterben langsam aus, aber es gibt niemanden mehr, der sie herstellt und reparieren kann. Und das ganze Prinzip der braunschen Röhre ist, ein Elektronenstrahl trifft auf eine Phosphorschicht, die bringt er zum Leuchten und wird entsprechend ausgelenkt auf dem Weg dahin. So funktionierte jahrzehntelang Fernsehen und eben auch Radartechnik. Und diese Radartechniker Goldsmith und Ray Mann, der nichts mit dem Fotografen Ray Mann zu tun hat, die überlegen sich, wenn sie da den ganzen Tag den Luftraum überwachen, man müsste doch mit dieser Technik was anderes machen können. Und erfinden ein Spiel, was sie auch jetzt zumindest als Schaltplan entwerfen und zum Patent anmelden. And the object of the game is for the player to adjust the controls within a specified predetermined interval of time. Also wir haben ein Actionspiel, Sie müssen rechtzeitig die Steuerung so einstellen. So that one of the parabolic traces, also eine Parabel, klare, nicht ballistische Kurve, das war immer schon Aufgabe des Militärs, ballistische Kurven von Kanonenkugeln, Flakgeschützen oder Interkontinentalraketen auszurechnen. Also predetermined parabolic traces of the beam will start from the gunner's position and hit a selected target or airplane and explode on the selected target. Also wir haben einen Shooter. Als Plan, das System wurde meiner Kenntnis nach nie umgesetzt. Das wäre was für Medienarchäologen, das versuchen nochmal wirklich zu simulieren, dass es läuft. Aber Sie können sich das ungefähr vorstellen, links der Gunner, der muss halt eine Parabel so einstellen, dass sie auf der rechten Seite oder in der Luft ein bewegtes Ziel trifft. Und wenn die Koordinaten treffen, dann wird es bumm machen und ein Punkt wurde erzielt. Also das wurde 1947 vorgestellt. Einfach, na, die Technik war da und entweder man redet damit oder man spielt damit, wenn man nicht gerade arbeitet. Das prägende Moment der nächsten Jahrzehnte wird aber nicht die Radartechnik sein, sondern die Atomtechnik. Hier sehen Sie eine Atombombenexplosion, die ja 1945 Hiroshima und Nagasaki verwüsten und damit eigentlich zeigen, wozu Wissenschaft fähig ist und wohin so eine Rüstung, so eine Aufrüstung läuft. Und der Kalte Krieg ist im Wesentlichen einfach die Geschichte von jetzt USA und Sowjetunion, die sich in verschiedenen also dann in Vietnam und in Afghanistan dann auch mal tatsächlich aufeinandertreffen, die Kuba-Krise, das sind alles so Elemente, die Sie höchstens aus den Geschichtsbüchern kennen, aber meistens endet der Geschichtsunterricht ja in der Französischen Revolution, alles andere ist Historikern auch zu neu, sodass dieser Teil der Geschichte vielleicht noch so in Filmen oder in Büchern irgendwie wieder auflebt. Das wird aber prägend sein für das gesamte politische Klima der Jahre von 1945 bis eigentlich 1990, weil die Angst vor der atomaren Bedrohung, das war also in den 80ern war das klar, jeden Moment können die Russen loslegen und das wurde natürlich auch in entsprechend vielen Spielen dann umgesetzt, also auf die eine oder andere Form, also Krieg war viel präsent, das war ja auch der Kalte Krieg, es gab zwar nie heiße Gefechte, zumindest nicht in Europa oder in den USA, aber die Kriegsmetaphorik, die war schon allseits präsent und das endete dann mit dem Fall der Mauer und Glasnost und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Inzwischen leben sie ja in einer Zeit, in der nicht die Kriegsrhetorik so stark ist, sondern die Terroristenrhetorik. Also überall muss man vermuten, ist ein Terrorist verborgen und das rechtfertigt alle möglichen Maßnahmen der Überwachung und Speicherung, einfach weil man ja nie weiß, wofür man diese Daten irgendwann brauchen kann. In 10, 20 Jahren werden wir auch darauf zurückschauen und mal schauen, aus welcher Warte wir dann gucken. Aber da können Sie sich ungefähr vorstellen, was es bedeutet, in dieser permanenten Bedrohung zu leben, auch wenn man rausguckt, irgendwie das Gefühl hat, aber so bedrohlich ist das auch alles gar nicht. Aber wo man hinhört in den Nachrichten, entsteht dieses Gefühl, also wir stehen an der Kippe und noch einen Schritt und wir fallen hinunter. Und das war ziemlich deutlich durch solche Bilder. Das hatte halt auch ein Sinnbild, so wie der 11. September, die Hochhaustürme, ist das so der Atompilz, der die Zeit von 45 inzwischen, also die atomare Bedrohung, sie ist ja nicht weg und sie wird ja eher drastischer, weil die Bomben gibt es noch und die gibt es auch im Schwarzmarkt, aber das war halt extrem prägend. In dieser Zeit wird auch die Computertechnik vorangetrieben. Ich habe ihn John von Neumann letztes Mal schon erwähnt. John von Neumann ist so ein brillanter ungarischer Mathematiker, der dann aus verschiedenen Gründen in die USA auswandert. Dort mitarbeitet er lernt das ENIAC-Projekt kennen. Er arbeitete mit im Manhattan-Projekt und war mitverantwortlich für die Berechnung der Atombomben. Ich glaube, er hat ausgerechnet, in welcher Höhe musste die Atombombe gezündet werden, um maximalen Schaden zu verursachen. Es waren 600 Meter über Hiroshima und damit wurde zwar der Kern der Stadt vernichtet und der Radius war maximal, um möglichst großen Schaden auszulösen, aber die Verstrahlung wurde gering gehalten, deswegen ist die Stadt heute noch bewohnbar. Und das war seine Berechnung. Er war Mathematiker und ganz klar, also war er der Meinung, das muss so. Wenn Sie mich fragen würden, ob wir die Russen angreifen, sage ich lieber heute als morgen. Und wenn Sie sagen um 3 oder um 5, würde ich sagen um 3. Das war so ein berühmter Ausspruch von ihm. Er war militärischer Berater und ist der Dr. Seltsam, in Dr. Seltsam, wie ich lernte, die Bombe zu lieben, ist einer der Figuren, die diese bei Kubrick dann dort verdichtet wurden. War aber ein brillanter Kopf, muss man sagen. Also der hat echt eine ganze Menge bahnbrechende Leistungen in verschiedenen Wissenschaftsgebieten erbracht. Mathematik, Informatik, aber auch in anderen. So, und hat hier diesen First Draft of a Report on the ADVAC. Also hat geschrieben, wie müsste ein Computer aussehen. Nach dem, was wir über die ENIAC und die ganzen anderen Modelle wissen. Und er hat das zusammengefasst, dieses Projekt. Das wurde dann unter dem Namen John von Neumann bekannt, war aber in Wahrheit der Projektbericht der ganzen Gruppe. Das haben sie ihm dahinter auch ein bisschen übel genommen, dass man immer von der John-von-Neumann-Architektur sprach und spricht bis heute, obwohl er im Grunde genommen die Ergebnisse von anderen zusammengefasst hat. Er selber hat das aber auch nie behauptet, dass das alles auf seinem Mist gewachsen ist. Und damit beginnt eigentlich 1945, als der Draft rauskam, beginnt die Ära des modernen Computers. Weil das genommen wurde, also Sie sehen schon, ADVAC, ist die ENIAC, ADVAC und die UNIVAC kam dann 1951 von den ENIAC-Machern, die haben sich selbstständig gemacht, die Erfinder Prosper Eckert und Robert Morley und haben UNIVAC gegründet. Und das war eine Firma, das war eine Zeit lang, waren die Synonym für Computer. Und als IBM dann auch einstieg, haben sie ihr System nicht Computer genannt, weil Computer sind halt UNIVAC-Maschinen. Und das prägt so ein bisschen, das ist ein Mainframe. Also das ist so ein Großrechner, der einen ganzen Stock braucht. Und Sie können sich vorstellen, in jedem dieser Schränke, da werden wahrscheinlich 5 Megabyte gespeichert werden. Also das sind richtige Mengen, die da untergebracht sind, auf Magnetbändern, nicht etwa auf Lochkarten, wie damals üblich, oder Lochstreifen. Also das, wenn Sie einmal auf Ihren Auslöser der Kamera knipsen, dann füllen die so einen Schrank. Das können Sie sich vorstellen. So, und das wurde halt kommerziell verwertet und nicht mehr militärisch. Bankenversicherung, wie ich schon erwähnt hatte, waren so die Hauptabnehmer und Firmen, Personalverwaltung, all das Lohnabrechnung, das wird alles auf diesen Maschinen gemacht. Und da entsteht dann dieses Bild des Elektronengehirns und all diese ganzen Fantasien, die man heute noch in so Mickey-Maus-Comics, also kann man das noch so ein bisschen nachlesen, wenn so Computer semantisiert und romantisiert werden. Das taugt nicht mal mehr für die normalen Vorabendprogrammfilme, die ja etwas komplexer werden, sondern das ist so die Vorstellung, die da herrschte, die findet man heute noch so in Kinderbüchern. Von Computern. Gleichzeitig wurden die Computer entstanden aber auch, aber die waren letztlich größere Taschenrechner und dann bessere Tabellenkalkulationsprogramme. Aber die Visionen, meine Herren, die Visionen, was da möglich sein wird, in nur 5 Jahren werden sie die Welt erobern. Das geht seit den 50ern und seit Mitte der 50er haben wir in 5 Jahren Computer, die den Großmeister im Schach besiegen und so weiter. Vieles haben sie geschafft, nicht alles. Whirlwind ist ein ganz wichtiger Rechner, der 1945 als Flugsimulator entsteht und dann bis 1952 gebaut wird. Das ist, wenn es den wichtigsten Rechner in der Geschichte der Computer gibt, wird es dieser sein. Wenn ich den, habe ich ja letztes Mal schon mal gesagt, nicht bei der PDP-1. Die PDP-1 ist zum Beispiel die Kleinform des Whirlwinds, der Wirbelwind. Der Whirlwind steht am Anfang der Computergrafik. Hier sehen Sie Bouncing Ball, das war ein Spiel. Das Ziel war nämlich, wieder die Parabel so einzustellen, dass sie durch das Loch in den Boden fiel. Der Bouncing Ball. Und man konnte halt simulieren, wie so ein Gummiball auf dem Boden abprallt. Und es war die erste Simulation, grafische, und vielleicht auch die erste grafische Demonstration, First Graphic Demo, womit man zeigen will, was man so an grafischen Möglichkeiten in seinem Prozessor hat. Der Whirlwind war ein Echtzeitsystem, das war ein Flugsimulator ursprünglich mal. Also man konnte was eingeben, das System hat das in Echtzeit ausgewertet. Also unglaublich viel steckt da drin, die Computergrafik, das Internet steckt da letztlich, also auf diesem Gerät und auf der PDP-1 wurde dann das Internet entwickelt. Auf der PDP-1 wurde eines der ersten Computerspiele entwickelt und alles geht letztlich auf diese Whirlwind-Architektur zurück. Und das SAGE-System, das Semi-Automatic Ground Environment, mit dem man den amerikanischen Luftraum überwachen wollte, über Radar und Personenhandauswertung. Hier sehen Sie diesen Radarschirm, von dem ich schon öfter erzählt hatte. Und einen jungen Mann, der das halt mit so einem Lichtgriffel auswertet. Und da, wo er diese Lichtgriffel hinhält, da kann er Koordinaten eingeben in Echtzeit. Das SAGE-System war zum Beispiel das erste Rechnernetz, also die verschiedenen SAGE-Computer waren über ein Netz miteinander verbunden. Und die Leute, die da mitgearbeitet haben, als dann SAGE nicht mehr so aktuell war, standen die auf der Straße und wurden von IBM. IBM wurde dadurch groß als Firma. Die Programmierer wurden ausgebildet im großen Umfang und einige von denen entwickelten dann das Internet, weil sie die Erfahrung dort gesammelt haben. Also technikgeschichtlich ist das Wahnsinn und ich darf jetzt auch nicht so drüber hinweghudeln, aber ich setze ja die Schwerpunkte anders. Und außer diesem Bouncing Ball ist da wenig bei rumgekommen, aber vielleicht so diese Ideen der Luftraumüberwachung mit so einem Grafisch und diese Lichtgriffel, das wurden später dann mal Eingabewerkzeuge für Computer und zum Teil auch für Computerspiele. Sie sehen, achso, das ist ein ganz anderes Bild. Ich mache heute nicht so eine Trennung Technikgeschichte, Kulturgeschichte und Spielegeschichte. Ich mache das so ein bisschen gemischt, weil in dieser Zeit auch gar nicht so viel auf dem Spielesektor passiert. Und ich gehe jetzt eher chronologisch vor. Es ist eine andere Art und Weise, wie man das historisch darstellen kann. Hier sehen Sie, das ist kein historisches Bild, die Entwicklung des Science-Fiction-Genres. Und zwar fängt er, also da können Sie jetzt gar nichts lesen, das können Sie ja in der URL entsprechend nachschauen. Können wir mal kurz drauf gehen. Und das fängt hier dann irgendwie im 19. Jahrhundert an, beziehungsweise noch davor, Gothic Novel, Romantic, also was hier ungefähr haben wir letzte Woche eingesetzt. Es geht auch weiter zurück, das können Sie bis, na wie immer, immer zu den Griechen, bis Plato geht schon. Und hier differenziert sich das dann aus in Fantasy Adventures, Horror, Gothic Novel, Historical Romance und so. Wie das da, also sie werden alle wichtigen Namen von Franz Kafka bis Robert Heinlein, Cyberpunk, New Space Opera hier wiederfinden. Star Wars als Science Fantasy, Alien, E.T., also wichtige Filme. Ist eine ganz tolle Grafik, müssen Sie aber mal anschauen, ist jetzt nichts für diese Vorlesung. Das entsteht in den 50er Jahren boomt Science Fiction, kann man sagen, als Golden Age of Science Fiction. Vielleicht auch, weil Science Fiction, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, soll ja eben nicht nur irgendwie Space Operas machen, sondern eine der nobleren Aufgaben ist es, alternative Weltentwürfe vorzustellen, die einfach sagen, wenn es so weitergeht, werden wir in diese Richtung laufen. Und gerade während der atomaren Bedrohung wurde der Skeptizismus gegenüber Wissenschaft doch immer größer. Also diese Vorstellung, Wissenschaft dient nur dem Fortschritt, das war noch 19. Jahrhundert, es wird allen besser gehen dank Wissenschaft, endete nach dem Zweiten Weltkrieg, als man sah, Wissenschaft kann auch ganz schreckliche Dinge hervorbringen. Und da werden jetzt Techniken genommen, die in der Zeit aktuell sind, wie zum Beispiel der Roboter, iRobot von Isaac Asimov, wird ja dann mehrfach verfilmt, aber ist einfach eine Vision. 51, da waren Roboter wirklich noch, also undenkbar, dass sie so autonom würden, wie sie es auch heute zum Teil sind. Und Asimov formuliert seine berühmten 3-Roboter-Gesetze oder The Puppet Masters von Robert Heinlein oder Ray Bradburys Fahrenheit als dystopischer Entwurf, in der dann Kultur und Bücher verboten werden, weil sie einfach den Geist durcheinander bringen und die Leute davon abhalten, sich zu amüsieren. Also das sind alles so, also Puppet Masters jetzt nicht unbedingt, aber Heinlein selber als Autor wird sehr wichtig. Asimov und Bradburys Geschichten, die werden regelmäßig neu verfilmt. Und also die liefern immer noch Stoff für die Nacherzählungen. Das gehört ja zum Kino dazu, dass es eben auch solche Mythen fortschreibt. Und das sind solche Erzählungen, die immer wieder neu und für jede Generation auch neu erzählt werden. Das ist Golden Age of Science Fiction, weil hier Science Fiction Literaturstatus bekommt. Nicht unbedingt im Auge der Literaturkritiker, die ja weiterhin meinen, also dass Gelegenheitsromane Trivialliteratur sei. Das wird sich auch noch einige Jahrzehnte halten, bis es dann eben so Leute wie Asimov, Bradbury und Heinlein auch literarischen Status zuerkannt bekommen. Aber es ist ja eigentlich auch egal, was jetzt irgendwelche Experten darüber sagen, die die Werke im Zweifel gar nicht kennen. Für uns interessant ist die Frage der Wirkung und der Zitierfähigkeit, wo tauchen diese Werke dann wieder auf in anderen Kontexten. Und wo es auftaucht, Science Fiction, also auf einer ganz anderen Form, ist die McCarthy. McCarthy war ein amerikanischer Politiker, der Kommunisten gejagt hat. Und man spricht da von der Hexenjagd, weil es reichte, da es wurden Orte eingerichtet, da konnten sie ihren Nachbarn denunzieren, der ist vermutlich Kommunist, und dann wurde der auch verhaftet und befragt, weil es darum ging, die rote Bedrohung irgendwie loszuwerden. Das ist so ein bisschen, haben wir die Paranoia jetzt mit Terroristen. Also wenn Sie jetzt sagen, hier, der hat irgendwelche Rohrbomben in seinem Garten gezüchtet, dann können Sie fast sicher sein, dass da mal jemand vorbeifährt. Aber die McCarthy-Ära war da noch ein bisschen krasser. Sie hatten als Schauspieler Berufsverbote, und also es gab richtige, massive persönliche Auswirkungen, wenn Sie in das Fadenkreuz dieser McCarthy-Behörden kamen. Und in dieser Zeit boomt dann auch Science-Fiction. Also der Science-Fiction-Film in den 50er Jahren ist halt ganz häufig Bedrohungen von außen, das Ding aus der anderen Welt, Invasion gegen USA, Invasion vom Mars, häufig vom roten Planeten, Sie verstehen, rote Gefahr, roter Planet. Und ein Film nach dem anderen, zum Teil sind das heute liebevolle Klassiker, der Krieg der Welten, passt natürlich super, die Invasion vom Mars, The Worlds Collide, Invaders from Mars, die Schwarze Lagune, also das ist eher Fantasy-Abenteuer. The Beast from 20,000 Fathoms, It Came from Outer Space, Gefahr aus dem Weltraum heißt das, Them, die anderen, also The Island Earth, Body Snatchers, Tarantula, Godzilla, Forbidden Planet, Monster, meistens auch die Damsel in Distress. Also es ist so viel, was da auftaucht, auch die Plakate, dass man wirklich das als Kulturphänomen sehen muss. Die einzelne Story zählt dann nicht, sondern der Ausdruck von Ängsten, Befürchtungen und Wünschen, der sich in diesem Film niederschlägt. Das ist auch eine Form von Golden Age of Science Fiction, allerdings wirklich mehr so auf dem Mainstream-Bereich und nicht im Literarischen. 1951 wird diese Nimm-Maschine, also nicht die vom MIT, aber von Ferrati, die bauende Maschine, den Nimrod, das Elektronengehirn, wie es dann in Deutschland ausgestellt wird, wo sogar Adenauer, und also Adenauer im Hintergrund, und Erhard, also unser erster Bundeskanzler und Wirtschaftsminister, dass sich auch mal gegen versuchen und natürlich verlieren, Nimm ist gelöst, also jeder Computer kann optimal Nimm spielen, das heißt entweder unentschieden oder er gewinnt, und Nimm ist, glaube ich, so unfair, wer anfängt, gewinnt immer, wenn er richtig spielt. Auf jeden Fall war es beeindruckend, von einem Computer in einem Denkspiel wie Nim geschlagen zu werden. Und in der Zeit entstehen Texte für OXO, Tic-Tac-Toe, Dame, Schach. Algorithmen werden entwickelt, um irgendwie Dame und Schach zu spielen. Das habe ich Ihnen auch mitgebracht hier, Nauts and Crosses. Da gibt es auch einen Emulator auf Windows, auf meinem System läuft der irgendwie nicht mehr. Das ist ein alter Computer, die EDSAC, auch so eine von dieser UNIVAC-EDSAC-Geschichte. Mal gucken. So, und was Sie hier haben ist, hier der Radarbildschirm. In dem Punkt, der Radarbildschirm wird benutzt als Ausgabegerät, um Punkte zu bearbeiten. Hier haben Sie Nauts and Crosses, das wird sozusagen auf dem Teletext ausgegeben, wie so, wie so eine Faxmaschine. Da geht das Spiel los. Hören wir eigentlich was? Man konnte das dann auch hören. In der Simulation hören Sie dann auch, wie das ausgeht. Jetzt können Sie dialen. Jetzt haben Sie unten ein Telefon. Kennen Sie noch diese Telefon-Wähl? Wahrscheinlich kennen Sie das nicht mehr. Oder vielleicht noch von der Oma. Also so Wählautomaten mit wurden Tasten. Zahlen gewählt im Telefon. Das galt hier als Eingabegerät, um Zahlen in den Computer zu bekommen. Also jetzt wählen Sie, wer anfängt, der EDSAC oder der User. Und dann malt er, sehen Sie hier sein 0 und das, jetzt können Sie wieder dial move. Sie haben ja die Zahlen, welches Feld, welche Zahl ist, und dann wählen Sie die 7 und dann setzen Sie da oben Ihr Kreuz. Und jetzt spielt er Tic-Tac-Toe. Und vielleicht hier unten noch, was war der Speicher? Es gab keinen Speicher, wie wir den heute kennen. Das waren Quecksilber-Verzögerungsleitungen. Das ist mein Lieblingsspeicher. Das war eine Röhre mit Quecksilber. Dann geben Sie auf der einen Seite einen Tonimpuls rein, der pflanzt sich in den Quecksilber fort, wird auf der anderen Seite mit einem Mikrofon wieder abgegriffen und vorne wieder eingespeist. Und solange dieser Ton in dieser Röhre ist, war da was gespeichert. Damit konnte man 1000 Bit speichern. Und damit, also das ist eine völlig absurde Technik aus heutiger Sicht, extrem spannend. Und was macht man damit? Man spielt Tic-Tac-Toe. Ein Algorithmus, der funktionierte. Das System gewann immer oder spielte unentschieden. 1952 kommen die Mangas in Japan, die sich einerseits von dem Zweiten Weltkrieg erholen, andererseits stark unter kulturellem Einfluss von Amerika standen. Also hier sieht man vor allem Disney, den Einfluss von Osamu Tezuka, das wird so der Godfather of Manga, mit Astro Boy, das ist so eine Pinocchio-Geschichte, der ja auch in dem Jahr rauskommt. Also Disney, glaube ich, 50, 51 kommt Pinocchio raus. Und daraus inspiriert kommt halt der Roboterjunge, der lebendig wird und löst diesen Manga. Also das ist so einer der Auslöser des Manga-Booms in Japan. Godzilla hatte ich letzte Woche schon mal erwähnt. 54 wird Tokio verwüsten und die atomare Bedrohung jetzt mal ganz greifbar machen, weil Godzilla sich ja als Ergebnis der atomaren Verseuchung entwickelt. Tolkien schreibt seine Fortsetzung den Herrn der Ringe und behauptet, das war schon immer sein Plan gewesen, was ihm keiner glaubt, der den Hobbit kennt. Aber gut, er schafft es halt, seine Welt so in aller Größe aufzubauen und begründet praktisch das Genre des High Fantasy als Literaturgenre und dann auch entsprechend als Film. Also es kommt schon Mitte der 50er Jahre raus und wird dann in der neuen Übersetzung auch Dungeons and Dragons ganz stark beeinflusst, also die Rollenspiele, und ist sicherlich eines der Meilensteine in der fantastischen Literatur und überhaupt der Kultur des Fantastischen. Und in Amerika stärker als in Europa Lewis' Chronicles of Narnia, die wurden jetzt in den letzten Jahrzehnten, ich glaube in den letzten 10 Jahren gab es da nochmal Filme, aber alle haben das Gefühl, boah, das ist ja wie Tolkien, aber wenn Sie sehen, es entstand in der gleichen Zeit, also Lewis kannte Tolkien in dieser Form noch gar nicht, bestimmt den Hobbit kannte er, aber die Romane selber sind halt in dem Umfang, in dem sie entstanden sind, dann auch wirklich aus der gleichen Zeit. Im Computerbereich Mitte der 50er Checkers wird Dame gespielt, gelöst nicht, aber der Computer spielt ziemlich gut. Und so dass Dame lange Zeit als das Spiel um Daumen müssen wir uns nicht mehr darum kümmern, wir konzentrieren uns auf Schach. Also hier sehen Sie in einer frühen IBM-Maschine, interessant, auch hier im Hintergrund haben Sie wieder die Speicher, also die Magnetbänder. Magnetbänder kennen Sie noch, das waren mal Tonbandkassetten, das ist die gleiche Technik, nur halt in viel größer. Aber so funktionierten die auch. Und hier vorne, das ist sein Ausgabegerät. Da sieht man, wie eben bei der EDSAC auch, sieht man die einzelnen Bits in den Registern. Also es ist ein spannendes Gerät. Schachprogramme sind aber viel verbreiteter. 56 an Los Alamos, also wo die Atombombe entwickelt wurde. Die haben Maniac heißt der Rechner. Der Maniac, auch so ein AC-Gerät. Die entwickeln ein Schachprogramm, was auf einem 6x6-Feld funktioniert. Und Bernstein wird dann ein den ersten Computer, das erste Programm schreiben oder was auch wirklich läuft, was ein 8x8-Feld bedient. Und Sie sehen auch hier als Ausgabe, Eingabe sind diese Schalter und Ausgabe wird wahrscheinlich auch nur irgendein Prompt sein und der muss die Züge dann nachziehen. Also es ist noch eine Zeit hin, 50 Jahre später, 40 Jahre später wird ein Schachcomputer von IBM Garry Kasparov als Weltmeister besiegen, aber bis dahin dauert es noch. Ah, 57 kommt die Sputnik. Sputnik als erster russischer Satellit, der über Amerika fliegt und die große Sorge auslöst, dass die Russen jetzt die Lufthoheit über im Weltall kriegen. Und naja, was die Deutschen machen würden, sie würden sich wahrscheinlich also verängstigt verkriechen. Was die Amis gemacht haben, sie haben gesagt, okay, wir müssen mehr Geld in die Grundlagenforschung stecken, nicht etwa die Aufrüstung, sondern in die Grundlagenforschung. Und der Sputnik-Schock sorgte dafür, dass die ARPA eingerichtet wurde als Grundlagenforschungszentrum, militärisch aber nicht nur. Und hier entsteht dann 10 Jahre später das Internet. Also erst das ARPANET, dann das Internet. Und das ist ein sehr amerikanischer Weg zu sagen, also wir lassen uns jetzt mal Zeit und gucken mal, was wir selber hinkriegen und nicht, okay, wir müssen jetzt auch einen Satelliten ins All kriegen. Das kam dann später, 10 Jahre später hieß es, wir brauchen einen Menschen im Weltraum. Aber aus der ARPA entstand die NASA und so. Es wurde erstmal Geld reingesteckt mit dem Satz, macht mal und nicht, macht genau das. Und das hat auch funktioniert. Und das Internet entsteht als direkte Antwort auf den Sputnik-Schock, muss man sagen. Aber nicht als militärisches Netz, sondern eigentlich als Kommunikationsnetz, damit die Wissenschaftler, die sich ja jetzt mal Gedanken machen sollen, besser miteinander reden können. Sehen wir aber in 2 Wochen weiter. Und jetzt zum Abschluss der Vorlesung, das erste Computerspiel der Welt, mal wieder, was gar kein Computerspiel ist, sondern von Higginbotham und Dvorak. Also Higginbotham war Militärtechniker, der hat eigentlich die Wasserstoffbombe mitentwickelt und die hatten das ganze Zeug jetzt sowieso und der Dvorak war sein Techniker und die hatten einen Tag der offenen Tür und sollten da irgendwie ihre Technik zeigen und haben sich gesagt, was zeigen wir den Menschen? Ach, wisst ihr was? Wir basteln mal auf, das ist so ein Oszilloskop, wir bauen einfach so ein Tennisspiel. Ballistische Kurven können wir ja sowieso, wir machen ja einen Tag nichts anderes als so Projektile zu berechnen, wo die hinfliegen. Also die Schaltkreise gab es auch schon, die haben sie halt sinnvoll zusammengesteckt und dann innerhalb von einer Woche oder zwei haben die dieses Spiel gemacht und siehe da, die Leute standen stundenlang an, um auch mal spielen zu können und keiner hat sich für das Labor interessiert. Das können Sie nachlesen, also die Geschichte inzwischen, also das wurde dann mehrfach, wurden die interviewt, was für einen Riesenerfolg die hatten, aber das waren halt Kernphysiker oder der Higginbotham und die dachten nicht daran, das jetzt als kommerzielles Produkt zu vermarkten. Das wird dann 10 Jahre später wird das, oder 15 Jahre später wird das jemand machen und dann geht der Rechtsstreit los, wer eigentlich dieses Spiel erfunden hat, wo es dann in der Patentklage heißt, das Spiel ist viel älter, dieses Tennisspiel. Aber Sie sehen hier, das ist ein Nachbau, wie man halt mit so einem Knopf und vielleicht noch oben so einem Regler einfach nur einstellen kann, wie dieser Ball fliegen soll. Vielfach gilt das als erstes Computerspiel, es steckt gar kein Computer dahinter, das sind analoge Schaltkreise, aber vielleicht das erste elektronische Spiel. Also es gibt mehrere Spiele, die das für sich beanspruchen dürfen. Ich habe Ihnen ja ein paar ältere Modelle gezeigt, aber Tennis for Two liest man in der Computerspielgeschichte häufig so als Auslöser oder auslösendes Spiel. Interessanterweise hat es die Industrie nicht begründet, weil es braucht bestimmte Rahmenbedingungen, damit Technik sich durchsetzt. Und in dem Fall braucht man überhaupt ökonomisches Interesse der Erfinder, was einfach nicht da war. Für die war der Tag der offenen Tür erfolgreich und mehr Lohn war für sie jetzt gar nicht erforderlich. Dann konnten sie sich wieder mit ihren Wasserstoffbomben beschäftigen.